So, wir kommen jetzt zu der Botschaft. Ich lese uns zuerst den Predigttext und dann werde ich noch einmal beten und dann mit uns einige Gedanken teilen. Das ist das Evangelium nach Matthäus, das erste Buch im Neuen Testament, die Seite 1055. Und ich lese uns heute einen Text, der wahrscheinlich nicht oft gelesen wird, wenn man über die Geburt Jesu nachdenkt. Aber ich lese es ganz bewusst und ich möchte heute auch über diesen Text uns einige Dinge mitgeben, die Gott verherrlichen und die uns eine große Hilfe sind auf unserem Weg in unseren Situationen. Matthäus 1, 1 bis 17. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabiam. Rehabiam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugte den Usia. Usia zeugte den Jotham. Jotham zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonia den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Asor. Asor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleazar. Eleazar zeugte den Mattan. Mattan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Sohn, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Ich möchte noch kurz beten. Vater, wir danken dir jetzt auch für diesen Text, der genauso dein Wort ist, Herr, auch wenn wir hier ja manchmal überwältigt und erschlagen sind von so vielen Namen. Aber wir lesen, Herr, dass alle Schrift von dir eingegeben ist und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zugerüstet wird zu einem jeden guten Werk. Herr, und so sehen wir auch dieses Wort als dein eingehauchtes Wort, das du überliefert hast, das durch deinen Geist inspiriert überliefert wurde durch deinen treuen Jünger Matthäus. Ja, und so möchten wir uns auch diesem Wort beugen und wir möchten uns auch darüber Gedanken machen, was dieses Wort uns zu sagen hat und wie dieses Wort in unser Leben hier und jetzt hineinspricht. Herr, aber dennoch wissen wir, dass wir reden können, bis unser Mund abfault, wenn du nicht Gnade schenkst. Herr, deswegen bitten wir dich um Gnade zum Reden, aber genauso auch Gnade zum Hören. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Der Bericht über die Geburt Jesu beginnt in Matthäus Evangelium nicht mit der Geburt selbst. Es beginnt nicht mit dem Stern über Bethlehem, über dem Stall. Es beginnt auch nicht mit den Hirten oder mit der Krippe, in die Jesus später hineingelegt wurde. Die Geschichte über die Geburt Jesu beginnt im Matthäus-Evangelium in einem Nebel einer noch viel entfernten Vergangenheit, nämlich mit einem langen, manchmal vielleicht so scheint es, langweilig erscheinenden Stammbaum. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die, wenn sie über die Geburt Jesu lesen aus dem Matthäus-Evangelium, dass du gleich diesen Stammbaum Jesu schnell drüber liest oder sogar einfach auslässt und gleich ab Vers 18 beginnst, wo steht, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Und wir werden auch zu diesem Text kommen. Das nächste Mal wird Paul uns eine Botschaft halten und das übernächste Mal werde ich dann weiter auch über Vers 18, wo es explizit um die Geburt Jesu heißt, predigen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir über die Geburt Jesu nachdenken, wenn wir über die Geburt Jesu lesen, dass wir in Matthäus Kapitel 1, Vers 1 beginnen. Mit diesem, in Anführungszeichen, langweiligen Stammbaum. Aber ich glaube, dass dieser Stammbaum ganz und gar nicht langweilig ist. Ich glaube, dass dieser Stammbaum uns sehr viel zu sagen hat. Dieser Stammbaum ist eine Botschaft an uns in unseren schlechten Situationen. Deswegen habe ich diese Botschaft auch so genannt, die gute Botschaft in deinen schlechten Situationen. Am Weihnachten geht es nicht einfach um die Geburt Jesu, sondern auch um sein Kommen, das vor langer Zeit angekündigt wurde von Gott selbst. Gott hat das Kommen seines Sohnes bereits vor der Erschaffung der Erde geplant. Hier müssen wir verstehen, dass der Ratschluss Gottes in Erfüllung geht und nicht Jesus Christus einfach aus Zufall oder durch einen Plan B, weil Plan A nicht funktioniert hat, in diese Welt hineingeboren ist. Matthäus beginnt, was sehr wichtig ist anzumerken, seine Geschichte über Jesu Geburt nicht mit einem "Es war einmal". Wir wissen, so beginnen ja Märchen oder Mythen und Legenden. Und diese Einleitung, "Es war einmal", signalisiert, dass das, was jetzt kommt, wahrscheinlich nie passiert ist. Oder zumindest wissen wir nicht, dass es wirklich passiert ist. Matthäus beginnt die Geschichte über Jesus mit den folgenden Worten. Wir lesen nochmal Vers 1. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das Geschlechtsregister Jesu zeigt oder macht uns deutlich, dass Jesus keine Metapher ist. Jesus ist nicht irgendwie ein Bild, ein perfektes Bild eines Menschen. Er ist nicht einfach ein Symbol, sondern Jesus ist real. Und das zeigt uns dieser Stammbaum. Und der Stammbaum macht deutlich, das, was jetzt kommt, ist tatsächlich so auch geschehen. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Hollywood so erfolgreich ist? Sicherlich, weil sie die Filme oder diese Gesellschaft die Filme sehr professionell verfilmen oder vermarkten kann. Mit einer schönen Musik, mit atemberaubenden Effekten und vielleicht mit sehr spannenden Geschichten. Aber ich glaube, das Erfolgsrezept liegt bei Hollywood darin, dass alle Geschichten mit einem glücklichen Ende enden. Die Menschen lieben Happy Ends, weil sie eine tiefe Sehnsucht nach einem glücklichen Ende haben. Märchen wie Schneewittchen, Die Schöne und das Biest, Dornröschen, wir wissen, sie sind natürlich in dem Sinne nie passiert. Sie sind in dem Sinne nicht wahr. Aber diese Geschichten befriedigen ein Stück weit offenbar tiefe Sehnsüchte, die jeder Mensch hat. Die Schöne und das Biest zum Beispiel erzählt uns, dass es eine Liebe gibt, die uns aus unserer selbst verschuldeten Widerwärtigkeit wieder herausführen kann. Don Röschen erzählt uns, dass wir uns in einer Art bösen Zauberschlaf befinden, bis endlich ein Prinz kommt und den Bann dieses bösen Zaubers wieder brechen kann. Wir lieben es, am Ende der Geschichte zu hören, und sie lebten glücklich viele Jahre bis an das Ende. Diese Wünsche und Sehnsüchte, dem Übernatürlichen zu begegnen, diese Wünsche, dem Tod irgendwie zu entkommen, das Leben zu erleben oder die Liebe zu erleben, die man nicht verlieren kann, nicht alt zu werden, wie zum Beispiel Peter Pan, oder fliegen zu können, über das Böse zu triumphieren. Die Menschen lieben solche Geschichten. Wenn solche Fantasiegeschichten wirklich gut gemacht sind, empfinden wir sie als unglaublich bewegend, sodass sogar die Tränen am Ende kommen, je nachdem, wie emotional wir sind. Aber das ist genau der Grund, weil wir nach dieser Erfüllung ein Stück weit verlangen, weil diese Sehnsucht in uns allen ein Stück weit vorhanden ist. Und dann plötzlich kommen wir in die Realität zurück, zu dieser Weihnachtsgeschichte über Jesus Christus. Und lesen von einem Gott, der aus einer anderen Welt kommt, der Mensch wird, auf die Erde kommt, Wunderkräfte hat, sodass er Stürme stillen, Kranke heilen, Tote auferwecken kann. Dann fallen seine Feinde über ihn her, sie töten ihn und alles scheint verloren zu sein. Aber am dritten Tag steht er wieder auf von den Toten und erlöst alle. Wieder so eine Fantasiegeschichte. Nein, ganz und gar nicht. Matthäus verankert die Geschichte Jesu in unsere reale Welt. Die Geschichte über Jesus ist nicht eine weitere Fantasiegeschichte, die wir von Hollywood kennen und nach der wir uns sehnen, sondern sie ist wirklich real passiert. Jesus ist, könnte man sagen, die tiefe Realität, auf die alle Geschichten mit Happy Ends hindeuten. Dieser Stammbaum Jesu Christi, es ist eine gute Botschaft. Es ist eine gute Nachricht. Und beachte, es ist nicht ein guter Rat. Es gibt einen Unterschied zwischen einer guten Nachricht und einem guten Rat. Ein Rat ist ein Tipp, was man in einer bestimmten Situation tun sollte. Eine gute Nachricht ist dagegen ein Bericht darüber, was bereits getan worden ist. Ein Rat fordert mich auf, etwas zu tun. Eine gute Nachricht fordert mich auf, zu sehen, was bereits getan worden ist. Ein Ratschlag sagt, tu dies und tu jenes, aber eine gute Nachricht meldet, dass jemand anderes etwas bereits getan hat. Stellen wir uns einmal vor, eine große Armee fällt in ein Land ein und bewegt sich auf eine Stadt zu, die sie auch einnehmen möchte. Nun, was braucht diese Stadt? Sie braucht einen militärischen Rat. Es braucht jemand ganz dringend, der dieser Stadt oder den Vorstehern dieser Stadt erklärt, wo Erdwälle aufzurichten sind, wo Gräben gemacht worden sind, wo man sich verstecken kann, wo Scharfschützen positioniert werden müssen und wo die Artillerie. Aber was ist, wenn ein großer König die auf die Stadt marschierende Armee abfängt und vernichtet? Was braucht diese Stadt dann? Sie braucht keinen guten Rat mehr, was sie zu tun haben, sondern sie braucht eine Botschaft. Diese Stadt braucht Boten. Und das griechische Wort für Boten heißt Angelos. Das sind Engel. Engel, die Boten sagen nicht, das und das müsst ihr tun, sondern die Boten sagen, wir bringen euch eine große Freudenbotschaft. Mit anderen Worten, hört auf, eure Koffer zu packen. Hört auf, Befestigungen zu errichten. Hört auf, euch selber retten zu wollen. Der König hat euch bereits gerettet. Etwas ist geschehen. Jemand anderes hat etwas getan, was alles in unserem Leben verändert hat.
Und die biblischen Weihnachtstexte, sie sind Berichte über das, was tatsächlich historisch schon passiert ist. Sie sind keine Fabeln, keine Lehrstücke, keine schönen Beispiele dafür, wie man richtig lebt. Viele Menschen halten das Evangelium für eine schöne Geschichte mit einer Moral dahinter. Wir kennen ja alle nach einer solchen Geschichte und die Moral von der Geschichte. Und dann denken sie Menschen etwas darüber aus, was der Mensch jetzt zu tun hat. Und leider, muss man sagen, wird auch in vielen Gemeinden das Evangelium wie eine Geschichte, wie eine Erlösung, als ein guter Rat verkündigt. Erlösung ist etwas, wofür ich kämpfen muss. Es ist etwas, was ich selbst schaffen muss. Es ist etwas, was dann kommt, wenn ich genug bete, wenn ich genug gehorche und wenn ich genug die Bibel gelesen habe. Das christliche Evangelium ist grundsätzlich anders. Du kannst unmöglich auf diese Weise zu Gott kommen. Und deswegen, weil das unmöglich ist, ist Gott zu dir gekommen. Die Geschichte von Jesus zeigt uns nicht, was wir tun sollen, sondern sie zeigt uns, was Christus bereits getan hat und was Gott für uns vorbereitet hat, die wir an ihn glauben. Dass der Sohn Gottes in unsere Welt hineingeboren ist, dass er ein Evangelium gebracht hat, das ist die frohe Botschaft, eine Botschaft, eine Bekanntgabe. Wir können und müssen uns nicht selbst erlösen. Gott ist gekommen, um uns zu erlösen. Und hier beginnt das Leben mit Jesus. Dass du diesen Bericht, diesen Stammbaum und der Geburt, der Geschichte der Geburt Jesu, das dem Glauben schenkst, was damals konkret historisch geschehen ist. Indem du diese Wahrheit für wahr hältst. Hier beginnt das Leben mit Jesus. Wir möchten uns jetzt einige Aspekte aus dem Stammbaum Jesu anschauen. Keine Angst, ich werde nicht jede einzelne Person hier, die Geschichte jeder einzelnen Person erwähnen, aber ich möchte einfach einige Aspekte deutlich machen, damit wir diesen Stammbaum mit anderen Augen sehen, weil es ist wirklich eine gute Botschaft für unser Leben. Wir leben heute in einer Kultur, in der man sich durch einen Schulabschluss, durch einen Beruf, eine Berufsausbildung, durch einen Titel, ja, Bachelor, Master, Doktor, Professor und durch Leistung identifiziert. Der Mensch wird heutzutage in unserer Kultur auf das, was er geleistet hat, reduziert oder identifiziert. Die Kultur früher zu Jesuszeit war viel stärker familienorientiert. Matthäus 1 ist nicht einfach nur ein Stammbaum. Es ist wie ein Lebenslauf, das wir heute auch kennen, aus Angaben über die Familie und seine Abstammung. Ein Stammbuch war eine Botschaft an den Rest der Welt. Und diese Botschaft hieß, das bin ich. Und da komme ich her. Und wir haben vor kurzem von unserer jetzigen Außenministerin gehört, dass sie ihr Lebenslauf frisiert hat, um einfach besser dazustehen. Und so war es auch früher üblich, diese Stammbäume zu frisieren. Aus der Geschichte wissen wir, dass Herodes zum Beispiel genauso sein Stammbuch frisiert hat. Das heißt, er hat einige Namen aus dem Stammbuch gelöscht, die einen schlechten Ruf hatten, damit die Menschen nicht erfahren, dass er mit diesen Menschen oder mit diesen Leuten verwandt war. Ein Stammbaum sollte bei dem Leser Eindruck machen. Schaut her, aus was für einer tollen Familie und aus was für einer edlen Familie ich komme. Doch der Stammbaum Jesu macht genau das nicht. Dieser Stammbaum verbirgt keine Wahrheit darüber, welche Vorfahren Jesus hatte. Das Erste, was uns auffällt, dass in dem Stammbaum fünf Frauen erwähnt werden. Nicht, weil es unüblich ist für unsere heutige Zeit, aber früher war es unüblich. Und deswegen lässt es einen aufhorchen, der genau weiß, wie ein Stammbaum früher auszusehen hatte oder ausgesehen hat. Wir lesen in Vers 3, Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar, die erste Frau. Dann lesen wir in Vers 5, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, die zweite Frau. Boas, weiter in Vers 5, zeugte den Obed mit der Ruth, die dritte Frau. Vers 6, Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah, die vierte Frau. Und im Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, die fünfte Frau. Wie gesagt, es ist nichts ungewöhnlich, dass Frauen, die dürfen sehr gerne auch in einem Stammbuch sein, das ist auch wichtig, mein Mann kann nicht ohne eine Frau geboren werden. Aber was hier auffällt, wenn wir diese Frauen anschauen, wer war Tamar in Vers 3? Tamar war eine Frau, die eine Kanaaniterin war. Und Tamar hat mit Juda, lesen wir, Juda war der Sohn Jakobs, des Sohnes Isaaks, des Sohnes Abrahams. Ja. Juda zeugte mit der Tamar einen Sohn namens Peres. Wer war Tamar für Juda? Es war seine Schwiegertochter. Es ist ein klarer Fall hier von Inzest, was wir im Stammbaum von Jesus sehen. Juda zeugte mit seiner Schwiegertochter Peres, der ein Vorfahre Jesus ist. Wir lesen von Ruth im Vers 5, sie war eine Moabiterin. Das lesen wir auch an anderen Stellen und auch in dem Buch Ruth. Es gibt ein ganzes Buch über Ruth, bestehend aus 4 Kapiteln im Alten Testament. Wir wissen, aus welchem Land sie kommt. Sie war eine Moabiterin. Wie entstand denn das Volk Moab? Auch durch Inzest. Nämlich die Tochter Lots, die ihren Vater betrunken gemacht hat und mit ihm den Sohn Moab zeugte. Ruth stammte aus einem Volk, das durch Inzest entstanden ist. Auch Rahab. Wer war Rahab? Sie war diejenige Frau, die in Jericho den zwei Kundschaftern eine Obhut gegeben hat, sie versteckt hat. Und sie war eine Kanaaniterin. Sie war jemand, den das Gesetz Mose aus dem Privileg, zum Volk Gottes gehörig zu sein, ausgestoßen hat eigentlich. Aber Rahab wird hier erwähnt, die Boas mit dem Salmon gezeugt hat. Und Rahab wird an anderer Stelle in der Bibel immer genannt wie die Hure Rahab. Rahab war eine Prostituierte. Wir lesen im Vers 6, Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Von einer Seite können wir denken, ja, endlich mal ein König in dem Stammbaum Jesu. Endlich mal jemand, von dem man sich gerne sagen lassen kann, ich habe einen König in meiner Familie. Aber Matthäus nimmt hier kein Blatt vom Mund und sagt, dass David, der König David, den Sohn Salomo mit einer fremden, für ihn damals noch Frau, gezeugt hat. Deswegen sagt er hier, mit der Frau des Uriah. Sie war nicht von Anfang an die Frau Davids. Matthäus möchte hier ganz bewusst auf eine bestimmte Art und Weise David bloßstellen und uns an die dunkelsten oder eines der dunkelsten Zeiten des Volkes Israels erinnern. Uriah war ein Held Davids, es war ein guter Freund Davids, der sogar einmal das Leben Davids gerettet hat. Und später hat David dann, als er seine Frau gesehen hat,
den seinen Freund, seinen treuen Freund Uriah auflaufen lassen und ihn in den Krieg geschickt an vorderster Front, sodass er stirbt, damit er sich Bathseba, das ist nämlich die Frau des Urias, zur Frau nehmen kann. In diesem Stammbaum, und ja, wieso ist es eine gute Botschaft? Ja, in diesem Stammbaum finden wir Ehebrecher, Inzestbeziehungen, Prostituierte. Selbst die größten männlichen Vorfahren des Messias, wie Juda und David, waren moralische Versager. Wir finden Fremde, wir finden Ausländer, wir finden solche Menschen, wie schon gesagt, die das Gesetz des Mose von der Gegenwart Gottes eigentlich ausgeschlossen hat. Aber hier stehen sie schwarz auf weiß in dem Stammbaum Jesu Christi, als die Vorfahren Jesu Christi. Heute würden wir, wenn wir solche Familien anschauen, wie Juda mit der Tamar und andere, sie als eine Patchwork-Familie bezeichnen. Jesus' Vorfahren waren solche Menschen. Was hat das alles zu bedeuten? Und erstens, es ist möglich, das zeigt uns der Stammbaum, und deswegen ist es eine gute Botschaft, es ist möglich, dass Unanständige, unmoralische und sündvolle Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, mit denen niemand etwas zu tun haben möchte, in die Familie Jesu aufgenommen werden. Das ist das, was der Stammbaum hier als erstes uns zu sagen hat. Bei Jesus zählt nicht, woher du kommst. Bei ihm zählt nicht, welchen Schulabschluss du hast. Bei Jesus zählt nicht, ob du Blut an den Händen kleben hast. Bei Jesus zählen nicht die Werte dieser Welt. Bei Jesus zählt auch nicht, ob du studiert bist oder ein Handwerker bist. Wenn du Buße tust und dein Vertrauen auf Jesus legst, bedeckt seine Gnade deine Sünden und macht dich zu einem Glied an seinem Leib. Das ist das, was der Stammbaum Jesu uns sagt. Jesu Heiligkeit und Güte werden dadurch in keiner Weise beschmutzt. Im Gegenteil, weil du als Sünder Jesus Christus angehören darfst, wirst du von der Heiligkeit und von der Reinheit Jesu angesteckt. Nicht Jesus wird unrein, sondern du wirst rein in ihm. Am Tisch Jesu sitzen Prostituierte neben den Königen. Am Tisch Jesus sitzen Männer mit Frauen, Weiße und Schwarze, Anständige und Übeltäter. Alle zusammen an einem Tisch. Und wir lesen auch im 1. Korinther Kapitel 1, wo Paulus sagt, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, das Verachtete, das was in dieser Welt nichts ist, hat Gott erwählt und zu sich gerufen. Und das widerspiegelt der Stammbaum Jesu. Gott ist auch nicht jemand, der sich fremd schämt. Wir lesen im Hebräer Kapitel 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus schämt sich nicht für dich. Er schämt sich nicht für deine Vergangenheit. Er schämt sich nicht für das, was du erlebt hast und in welcher Situation du steckst und wie oft du versagt hast. Deswegen ist der Stammbaum Jesu eine gute Botschaft, die in deine Situation hier und jetzt, wo du dich befindest, hineinspricht und dich zur Freude, zur Ermutigung anspornen möchte. Das andere, was der Stammbaum Jesu uns auch hier deutlich macht, ist, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Auch wenn es einige Zeit andauert. Jesus, wir lesen im Vers 1, war der Sohn Abrahams. Er war ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams.
so viele Jahrhunderte und Jahrtausende zurück, wo Gott dem Abraham versprochen hat, dass er in seinem Nachkommen alle Völker der Erde segnen wird. Es hat so lange gedauert. Aber als der Engel der Maria entgegenstand und ihr mitteilte, was sie erwartete, nämlich dass sie den Sohn Gottes unter ihrem Herzen tragen darf, hat sie gesagt: Er denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Maria hat sich an diese Verheißung erinnert, auch wenn sie so lange Zeit zurückgelegen hat. Wenn wir zwischen dem Alten und dem Neuen Testament lesen, es sind ungefähr 400 Jahre vergangen, von Maleachi zu Matthäus. Und in diesen 400 Jahren hat Gott keinen einzigen Propheten seinem Volk gegeben. Sie waren im Nebel gefangen. Sie wussten nicht, was los ist. Sie waren unter der römischen Macht der Besatzung und in Sklaverei, kann man sagen. Nicht frei. Sie waren gefangen im Nebel, bis plötzlich Jesus kam. Was wir hier lernen, ist, wir können Gott nicht unseren Kalender auf- oder überstülpen. Vielleicht denkst du, dass Gott furchtbar langsam ist. Manchmal scheint es so. Aber er vergisst seine Verheißungen nie. Allein schon, wenn du dir die Geschichte Josefs anschaust, wie viele scheint es, gab es unerhörte Gebete von Josef in Ägypten. Als 17-jähriger Knabe, verkauft in die Sklaverei, in einem fremden Land, unter fremden Leuten, die fremde Götter angebetet haben. Aber am Ende zeigt sich, dass dies alles geschehen musste, damit Gott am Ende eine große Errettung schaffen konnte. Und Josef hat stets an die Verheißung Gottes festgehalten. Er war derjenige, der seine Brüder, die diese Verheißung aus den Augen wahrscheinlich verloren haben, die einfach nur um ihr Leben besorgt waren, er hat ihnen gesagt, am Ende, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Schauen wir Jesus an, als er auf dieser Erde schon wandelte. Er wird von dem Vater Jairus darum gebeten, seine arme Tochter zu heilen, die im Sterben lag. Und Jesus hat kurz vorher noch eine andere kranke Frau geheilt. Und man könnte meinen, Jesus, wieso beeilst du dich nicht? Das Mädchen liegt im Sterben und das Mädchen ist auch gestorben. Man könnte meinen, dass das Timing Jesu voll daneben war. Aber es zeigte sich, dass es perfekt war. Gottes Gnade hält sich nicht an unsere Zeitvorstellung. Das müssen wir wissen. Gott folgt nicht dem, was wir für das Richtige und Vernünftige halten. Dem verzweifelten Jairus sagte Jesus: Glaube nur. Das Mädchen ist schon gestorben. Es scheint alles verloren zu sein. Und Jesus sagt zu ihm: Glaube nur. Mit anderen Worten, wenn du mich in deinen Zeitplan zwingen willst, wirst du dich nie von mir geliebt fühlen. Und das wird deine Schuld sein, denn ich liebe dich wirklich und ich werde die Verheißungen erfüllen. Denken wir an das Kommen Jesu. Dieser König wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem armseligen Stall, in einem Futtertrog. Er warf alle Erwartungen, die man von einem König, der auf diese Erde kommt, erwartet, über den Haufen. Und nur indem er als schwaches Kind zu uns kam und schließlich am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat, konnte er uns erlösen. Und auch hier sehen wir, Gott steht zu seinen Verheißungen. Und das macht auch hier der Stammbaum deutlich. Und das Letzte, was wir in diesem Stammbaum auch sehen, das ich auch erwähnen möchte, ist in Vers 17. Da lesen wir, Matthäus sagt: So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Matthäus möchte, dass wir hier auf die Zahlen achten. Matthäus zählt uns 6 mal 7 Generationen auf, die bis zu Christus aufgezählt hat. Das heißt, Christus ist der Anfang der 7. Gruppe. Was heißt das? Nun, in der Bibel ist die Zahl, und gerade wenn die Zahlen so offensichtlich erwähnt werden, müssen wir auch darüber nachdenken, die Zahl 7 ist hoch bedeutsam in der Schrift. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott am 7. Tag ruhte. Als Gott den Sabbat einführte, es war der 7. Tag, es war ein Ruhetag, wo das Volk nicht arbeiten und von ihren Mühen ausruhen sollte. Gott gab auch Mose oder durch Mose ein Gesetz an das Volk Israel, dass die Bauern jedes 7. Jahr das Land in Ruhe lassen sollten, dass das Land sich ausruhen konnte. Und in diesem 7. Jahr, oder es gab noch ein Gesetz, dass alle 7 mal 7 Jahre, also praktisch jedes 50. Jahr, war es ein sogenanntes Jubeljahr oder auch ein Erlassjahr. In diesem Jahr, es war ein Urlaub für das ganze Jahr. Alle Menschen mussten in dem Volk Israel ausruhen. Sie sollten das Land ruhen lassen, sie mussten alle Sklaven freilassen, sie mussten alle Schulden dem Schuldner erlassen. Und jetzt sagt Jesus, oder jetzt sagt Matthäus, dass mit dem Kommen Jesu tritt die 7. Generation der 7. Gruppe auf. Das heißt, dass mit dem Kommen Jesu, und das zeigt uns auch, dass die ganzen Verordnungen im Alten Testament in Bezug auf die Zahl 7, wo es immer mit der Ruhe zu tun hatte, mit dem Ruhen von der Mühsal, mit dem Ruhen von den Sorgen, von den Lasten, von den Kümmernissen, dass Jesus Christus durch sein Kommen die wahre Ruhe für unsere Seelen gebracht hat. Und wenn du an Christus glaubst, kannst du hier und jetzt anfangen, diese Ruhe in Christus zu genießen. Was heißt es praktisch? Und praktisch heißt es, indem du aufhörst, dir selbst oder jemand anderem etwas zu beweisen. Es ist egal, ob du der King bist oder ob du der größte Versager bist. Alles, was du brauchst, ist Gottes Gnade. Und das kann jeder Versager bekommen, egal welche Vergangenheit du hast, egal in welcher Situation du steckst, egal wie oft du versagt hast. Jesus Christus kann und möchte dir Ruhe geben für deine Seele. Diese Sehnsucht, die du vielleicht in vielen Filmen ein Stück weit nach diesem Happy End gefühlt hast. Aber dann stehst du auf und das Leben geht weiter und du siehst, das Leben ist kein Happy End. Doch in Jesus Christus ist das Happy End angetreten. Und wir dürfen es jetzt schon geistlich in unserem inwendigen Menschen verspüren und zutiefst erkennen und glauben. Du brauchst die Ruhe von den Nöten und von den Sorgen in dieser bösen Welt. Und du denkst vielleicht oft, dass du selbst den Lauf der Geschichte lenken musst, dass du es allen recht machen musst oder dass du selbst dieses Recht von anderen forderst und dann erst die Ordnung zustande kommt. Doch das ist nicht nur ein Elend und eine Mühe, das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Du kannst nicht zu einer Ruhe kommen durch das, was du tust, durch das, was du unter Kontrolle hast. Du hast nichts unter Kontrolle, selbst wenn es so für dich scheint. Weihnachten, die Geschichte von Weihnachten und auch dieser Stammbaum, es verkündigt uns eine gute Botschaft. Nämlich die Botschaft, dass Gott die Zügel der Geschichte in seiner Hand hält. Und wenn es 100-mal anders aussieht, der Tag wird kommen, wo er alles gut machen wird. Und der Heilige Geist, er erinnert dich heute an deine Erlösung, an deine Erlösung, die wir heute auch im Gedächtnismahl, an die wir denken werden, wo unsere Ruhe durch den Tod Jesu eingetreten ist für unsere Seelen. Und das ist kein Märchen. Es ist nicht ein Blick mit einer rosa-roten Brille auf diese Welt. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Es ist die unerschütterliche Gewissheit, dass am Ende aller Dinge alles gut sein wird. Und wir können jetzt schon darüber Bescheid wissen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Und gerade in der Offenbarung, wo es über den Sieg Christi spricht. Und am Ende heißt es, dass Jesus gesiegt hat. Und er hat gesiegt, jetzt schon. Und er wird es auch einmal physisch tun, wo wir alle das mit unseren Augen sehen werden. Und dies gibt uns Frieden und Kraft. Gerade in diesen Zeiten der Ängste, der Sorgen, der Lasten, auf Jesus zu blicken und hier unseren Frieden und unsere Kraft für unsere Seele holen. Es ist da. Auch im Umgang, wenn wir mit Prüfungen oder mit Katastrophen, vielleicht mit Katastrophen in unserer Familie, mit Katastrophen auf unserer Arbeit, mit Katastrophen über die Geschehnisse, die uns noch erwarten, vielleicht im neuen Jahr, zu tun haben. Aber in der Gegenwart, in der Realität, können wir Frieden mit Gott haben. Und Jesus sagt, glaube nur. Glaube nur. Der Tag wird kommen, wo die Herrlichkeit Gottes die Welt bedecken wird, wie das Wasser den Meeresboden. Und dann wird Jesus, der große Erlassjahrkönig, diese endgültige, vollkommene und ewige Ruhe aussprechen. Ruhe der Liebe und des Friedens. Und deswegen möchte ich dich heute durch dieses Wort ermutigen. Christ, der Retter, ist da. Lass uns beten. Amen. Vater, wir danken dir so sehr für diese Botschaft, die wir auch in dem Stammbaum Jesu Christi sehen dürfen. Herr, dass wir uns auch mit diesen einzelnen Menschen identifizieren können. Wir sind genauso nichts wert. Und genauso versagt haben wir oftmals. Und genauso haben wir über nichts zu prahlen in unseren Leben und Situationen. Aber Herr, wir prahlen mit deiner Gerechtigkeit. Wir zeigen auf deinen Ruhm. Wir zeigen auf Jesus Christus. Er ist unser Ruhm, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Friede, unsere Hoffnung, unsere Weisheit, Herr, durch den wir vor dir, Vater, angenommen sind. Und dafür danken wir dir unendlich, dass wir jetzt in diesen unfriedvollen Zeiten den völligen Frieden in unseren Seelen bewahren können, weil das die Realität ist. Wo Menschen sich darüber Sorgen machen, was auf uns zukommt, können wir uns geborgen fühlen. Und mit David, der in seinem 4. Psalm sagt, ich liege und schlafe in Ruhe, denn ich weiß, dass du mich sicher wohnen lässt. Herr, wir danken dir für diese Ermutigung, wir danken dir für diese Gnade und loben dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen.